SRF 3.
Ausgehungert vom Regime, überrannt von der Terrormiliz IS. Im Flüchtlingslager Yarmouk drohen weiteres Blutvergießen und eine humanitäre Katastrophe. Geschichtsträchtiger Handshake am Amerika-Gipfel, vorerst auf Ministerebene. Vor ihrem Staatschef haben sich heute bereits die Außenminister von Kuba und den USA getroffen. Viele Ideen für Nachhaltigkeit, aber wenige umgesetzt. Non-Profit-Organisationen kritisieren den Einsatz des Kleiderriesen H&M für faire Löhne als ungenügend. Und sonniges Frühlingswetter in der Schweiz, erst morgen mit einigen Wolken. Lokal bringt der Samstag auch Schauer oder Gewitter bei, 21 Grad. Im Info3-Studio ist Isabel Meissen. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon ist sonst ganz Diplomat, vorsichtig, zurückhaltend, aber heute hat er kein Blatt vor den Mund genommen. Als schwärzeste Hölle müsse man sich das Flüchtlingslager Yarmouk vorstellen. Tausende Palästinenser verharrten dort unter prekären humanitären Bedingungen, missbraucht als menschliche Schutzschilde, eingeschlossen zwischen zwei Fronten, dem syrischen Regime und den IS-Terroristen, die das Lager in diesen Tagen überrannt haben. Und jetzt könnte es noch dunkler werden. Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann.
Palästinensische Einheiten leisteten erbitterten Widerstand, hätten gar Teile Yarmouks zurückerobert, heißt es heute Vormittag in Damaskus. Die Berichte sind nicht überprüfbar. Sicher nur, Assad-Regierungstruppen riegeln das Quartier gegenüber der Innenstadt hermetisch ab und bombardieren die bedrohlich naheliegende Kampfzone offenbar auch aus der Luft. Nur wenige Kilometer trennen die palästinensische Vorstadt vom syrischen Präsidentenpalast im Zentrum von Damaskus. Wie es den Dschihadisten von IS letzte Woche gelang, so nahe ans syrische Machtzentrum heranzukommen, ist umstritten. Offenbar drangen sie von einem kleineren Stützpunkt in einem weiter südlich gelegenen Quartier nach Yarmouk ein, wurden dabei toleriert oder womöglich gar aktiv unterstützt von der anderen großen dschihadistischen Rebellengruppe, der Jabhat al-Nusra, die zu Al-Qaida gehört. Solche Absprachen zwischen den beiden extremsten Islamistenverbänden gab es punktuell tatsächlich schon an anderen syrischen Kriegsfronten, obwohl die beiden eigentlich verfeindet sind. Vor dem Krieg lebten in Yarmouk mehr als 100.000 Palästinenser. Die Hoffnung, dass sich das Quartier aus dem syrischen Bürgerkrieg würde heraushalten können, zerschlug sich schnell. Yarmouk wurde im Gegenteil zu einer der schlimmsten Kampfzonen im Großraum von Damaskus, lange bevor sich die Terrormiliz IS dort einnistete. Einige Palästinenserfraktionen machten gemeinsame Sache mit Anti-Assad-Kräften, während Assads Regierungstruppen das Quartier bombardierten und abschnürten, ohne jede Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Kommt's nun unter dem Druck des Dschihadistenvormarschs zum großen Schulterschluss? Heute früh war tatsächlich die Rede von einer koordinierten Aktion zwischen den meisten Palästinensergruppen und der syrischen Armee gemeinsam gegen die Dschihadisten. Inzwischen aber wurden diese Meldungen wieder relativiert.
Die Lage spitzt sich also zu, nicht nur militärisch, sondern auch im humanitären Bereich. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon spricht von einer Hölle und von Geiselhaft für 18.000 Menschen. Das erklärt uns ein Sprecher des UNO-Hilfswerkes für Palästina.
He said that Yarmouk had descended to the lower reaches of hell and he said that 18.000 people were being held hostage.
Wir bekommen einen Eindruck vom Flüchtlingslager Yarmouk, gleich nach den Nachrichten mit Fabian Schlurp.
Die Arbeitslosenversicherung ALV hat im letzten Jahr ihre Rechnung mit einem Überschuss von 740 Millionen Franken geschlossen. Ihr Gesamtertrag betrug knapp 7,3 Milliarden Franken, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft bekannt gibt. Insgesamt hat die ALV im letzten Jahr fast 5 Milliarden Franken an Entschädigungen für Arbeitslose ausbezahlt. Das ist etwas mehr als 2013. Die Zahl der Arbeitslosen bei der ALV im Jahresdurchschnitt blieb stabil, bei rund 137.000. Dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, ist es gelungen, medizinische Hilfsgüter in die jemenitische Hauptstadt Sanaa zu bringen, mit einiger Verspätung. Es sei ein Flugzeug mit 16 Tonnen Medikamenten, Verbandsmaterial und chirurgischen Geräten in Sanaa gelandet, gab ein Leiter des IKRK via Twitter bekannt. Ursprünglich sollten schon Anfang Woche zwei Flugzeuge mit Hilfsgütern in die Hauptstadt Jemens fliegen, doch gemäß IKRK war es schwierig, eine Fluggesellschaft zu finden, die in das Konfliktgebiet fliegen wollte. In Panama-Stadt sind die Außenminister der USA und Kubas zusammengetroffen, John Kerry und Bruno Rodriguez. Es war das erste Treffen ranghoher Vertreter der beiden Länder seit über 50 Jahren. Das Gespräch fand kurz vor dem Beginn des Amerika-Gipfels statt, an welchem es auch zu einem Treffen von US-Präsident Barack Obama und dem kubanischen Staatschef Raúl Castro kommen soll. Heute vor genau 5 Jahren ist im russischen Smolensk ein Flugzeug der polnischen Regierung abgestürzt. Darum haben Polinnen und Polen in der Hauptstadt Warschau der Opfer gedacht. Auf dem Militärfriedhof wurden die Namen der Toten vorgelesen. Anschließend fand eine Schweigeminute statt. An der Gedenkfeier nahmen auch Präsident Bronisław Komorowski und Regierungschefin Eva Kopacz teil. Wegen der Explosion einer Pipeline in den USA muss der Energiekonzern Pacific Gas and Electric 1,6 Milliarden Dollar zahlen. Das teilte die zuständige Behörde des Bundesstaates Kalifornien mit. Den Betrag müssten die Aktionäre aufbringen, er dürfe nicht auf die Kunden abgewälzt werden. Bei der Explosion der Pipeline in der Nähe von San Francisco waren im September 2010 8 Menschen ums Leben gekommen, rund 60 wurden verletzt. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.446 Punkten, plus 0,6%. Der Euro wird zu 1.0400 gehandelt, der Dollar zu 97,95 Rappen. Das Wetter heute scheint trotz Schleierwolken meistens die Sonne. Die Temperaturen erreichen 18 bis lokal 22 Grad. Morgen zeigt sich die Sonne im Norden nur selten. Vereinzelt gibt es Schauer oder Gewitter. Im Süden ist es oft sonnig.
Info 3 Mittag.
Yarmouk, ein Flüchtlingslager bei der syrischen Hauptstadt Damaskus. Tausende Palästinenser versuchen zwischen Ruinen irgendwie zu überleben, eingeklemmt zwischen dem gewaltbereiten syrischen Regime einerseits und dem ebenso gewaltbereiten IS-Terroristen andererseits. Und jetzt verschlechtert sich die Lage, es droht eine humanitäre Katastrophe. Irene Meyer berichtet.
Die Lage in Yarmouk übersteigt unsere Vorstellung, sagt Chris Gunness, der Sprecher der UNRWA. Und dann zitiert er den UNO-Generalsekretär.
Well, I think Ban Ki-moon expressed most chillingly the reality of Yarmouk, and he said that it was a refugee camp that resembled a death camp. He said that Yarmouk had descended.
Ban Ki-moon nennt Yarmouk ein Flüchtlingslager, das einem Todeslager gleiche. Er verwendet den Begriff Hölle und sagt, dass an diesem Ort 18.000 Menschen als Geiseln gehalten werden. Was soll ich da noch anfügen, fragt Gunness, der als Sprecher des UNO-Hilfswerks für die Palästinenser seit Jahren über Krieg und Grauen Auskunft geben muss. Was braucht es noch, um die Welt aufzurütteln?
Reports on the ground are telling us that these people in the camp, the civilians, are trapped in their battered homes.
Wir wissen, dass die Menschen in Yarmouk gefangen sind, ohne Wasser und Lebensmittel. Aber zu groß ist die Angst, ihre zerstörten Häuser zu verlassen, um sich mit dem Allernotwendigsten zu versorgen. Denn, so Chris Gunness, es gäbe Berichte, dass das Lager bombardiert werde und in den Straßen werde gekämpft. Die Berichte, dass die IS-Terrormiliz den größten Teil des Lagers kontrolliere, hält der UNRWA-Sprecher für möglich. Gunness, dessen Hilfsorganisation am 29. März zum letzten Mal Zugang zu Yarmouk hatte, bestätigt, dass 3.500 Kinder im Lager sind. Und diese Schwächsten, Verwundbarsten, die Kinder und alle Zivilisten muss man so schnell wie möglich retten, sagt Gunness. Es braucht sofort eine Waffenpause, Zugang für die UNRWA, um die Eingeschlossenen zu versorgen mit Medikamenten und Lebensmitteln und diejenigen, die gehen wollen, aus dem Lager herauszubringen.
This is something which Pierre Kleinbühl, the Commissioner General of UNRWA, was very straightforward with the Security Council about. He briefed the Council when it met in emergency session a few days ago, and Mr. Kleinbühl was very straightforward. He said, people have to bring influence on the parties. Everyone in Yarmouk, that's operating in Yarmouk, is sponsored by somebody. So we need to see.
UNRWA-Chef Pierre Krähenbühl hat im UNO-Sicherheitsrat an alle appelliert, die Einfluss haben auf das Geschehen in Yarmouk. Er hat gesagt, jede dieser Gruppen, Milizen und auch das syrische Regime hätten ihre Sponsoren, Geldgeber und Unterstützer und diese seien jetzt gefordert, müssten Druck machen auf ihre jeweiligen Verbündeten. Viel zu lange habe man diesem Drama zugeschaut, sagt Chris Gunness.
Now clearly there's been a siege of the camp since July 2013, which was imposed by the government after armed groups moved into the camp. And now you've got
das palästinensische Flüchtlingslager Yarmouk ist seit dem Sommer 2013, seit fast 2 Jahren unter Belagerungszustand durch das syrische Regime, nachdem militante Gruppen eingedrungen waren. Und jetzt sind weitere bewaffnete Milizen gekommen, so Gunness. Ban Ki-moon spreche von einem drohenden Massaker. Und wenn der UNO-Generalsekretär so etwas sage, könne man sicher sein, dass das Leben der Zivilisten bedroht sei.
Info 3 Mittag.
H&M ist die zweitgrößte Modekette der Welt und arbeitet seit 2 Jahren daran, sein Image aufzuhübschen. Billigmode zwar, aber nachhaltig produziert. Applaus dafür gab es zum Beispiel von der internationalen Clean Clothes Campaign, die sich für gerechte Arbeitsbedingungen einsetzt. Aber der Beifall ist verstummt, denn H&M sei bisher eher mit Worten als mit Taten aufgefallen. Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann.
Als vor 2 Jahren in Bangladesch ein Gebäude mit mehreren Textilfabriken einstürzte und über 1'100 Arbeiterinnen und Arbeiter ums Leben kamen, war die Betroffenheit weltweit groß. Verschiedene Initiativen wurden gestartet, um die Sicherheitsvorschriften in den Textilfabriken zu verschärfen, Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und H&M startete die sogenannte Roadmap zu existenzsichernden Löhnen, mit der die zweitgrößte Modemarke der Welt bis ins Jahr 2018 850'000 Textilarbeiter faire, existenzsichernde Löhne versprach. Mit all dem erntete H&M Lob von der internationalen Clean Clothes Campaign. Christa Luginbühl koordiniert das Netzwerk in der Schweiz.
H&M hat angekündigt, dass sie in ihren Fabriken existenzsichernde Löhne bezahlen wollen. Das ist primär mal gut, aber man muss natürlich definieren, was man darunter versteht. Und bisher hat H&M sich hier nicht geäußert und nicht Stellung bezogen.
Auch im gestern erschienenen Nachhaltigkeitsbericht von H&M fehlen konkrete Zahlen. H&M verweist in einer schriftlichen Stellungnahme auf die großen Fortschritte, die das Unternehmen gemacht habe bei den Kontrollen der Arbeitsbedingungen in den Zulieferbetrieben. Was die Forderung der Clean Clothes Campaign nach konkreten Lohnzahlen betrifft, schreibt H&M übersetzt:
Unsere Rolle als Marke und Käufer ist nicht, die Löhne in Zulieferbetrieben festzusetzen. Wir gehen davon aus, dass Löhne zwischen den Sozialpartnern ausgehandelt werden müssen.
Dass Gewerkschaften, Behörden und Unternehmen in Verhandlungen Löhne festsetzen müssen, findet auch Christa Luginbühl. Die Situation in den Textilproduktionsländern, nicht nur in Asien, sondern auch in Ost- und Südeuropa, sei jedoch nicht mit derjenigen in der Schweiz vergleichbar.
In diesem heutigen Wettbewerbsdruck, der herrscht, und dieser Preisdruck, ist es schlicht so, dass die Gewerkschaften keinen politischen Spielraum haben, um die Löhne so maßgeblich gegen oben zu korrigieren. Und da braucht es eben die ausgesprochene Absichtserklärung der Firmen, die dort einkaufen, dass sie auch bereit sind, die Lohnkosten mitzutragen und dann die Produktion nicht abzuziehen.
Es bleibe viel zu tun, um die Arbeitsbedingungen dort, wo unsere T-Shirts und Jeans genäht und gefärbt werden, zu verbessern. Trotzdem sei man stolz auf die gemachten Fortschritte, heißt es bei H&M. Teurer würden die Kleidungsstücke übrigens auch nach massiven Lohnerhöhungen nicht zwingend, denn auch bei einem billigen T-Shirt macht der Lohn der Näherin nur rund 2% der Kosten aus.
Info 3, Nachrichten und Analysen kompakt. Wieder um 17 Uhr heute. Bis dahin schönen Nachmittag, sagen Daniel Hubacher und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.